Ausgerechnet du. Ich wollte dir nur sagen. Es regnete. Die Regentropfen bahnten sich bereits ihren Weg unter meinem Pullover hindurch. Tropften. Allmählich doch unnachlässig meinen Nacken entlang. Mein Haar hing mir wirr und klitschnass ins Gesicht. Ich blickte dir in deine Augen und fragte mich, warum ich überhaupt hergekommen war. Ich wusste, das alles konnte nicht gut ausgehen. Das tat es doch nie wirklich. Nicht zwischen dir und mir. Und überhaupt, ausgerechnet du. Lukas Hilsch blickte verzweifelt. Es war aussichtslos. Er wusste, das würde nicht gut ausgehen. Er raffte nichts und seufzte laut. Er war verloren. In seinem Kopf herrschte Leere. Seine Finger umklammerten den Kugelschreiber, drückten ihn auf das leere Schreibpapier und zitterten. Die Zeiger der Uhr bewegten sich haltlos immer weiter. Das Pochen in seinem Kopf hämmerte laut und unbarmherzig, übertonte seine Gedanken. »Triss«, wisperte er. »Triss, hey, Tristan!« Herr Knefelkamp fixierte ihn plötzlich mit scharfem Blick und er verstummte augenblicklich, presste die Lippen aufeinander, blickte wie gedankenverloren in der Aula herum, blieb bei dem ein oder anderen schreibenden, schwitzenden, stirnrunzelnden Mitschüler zufällig hängen. Um ihn herum kratzten die Minen auf den sich füllenden Blättern, hastig, eilig, zielstrebig. Ihm wurde schlecht. »Tristan«, hauchte er. Tristan Butrich, sein bester Kumpel überhaupt, blickte kurz auf. »Tristan«, formte er mit seinen Lippen und zeigte vier Finger, Nummer vier. Doch Tristan zuckte ahnungslos die Schultern. Lukas war kurz davor, seinen Kopf auf den Tisch knallen zu lassen. Maximilian Schmidt-Schöning gab seine Klausur als erster ab. Korrekt, ordentlich, vorbildlich. So wie immer. Ein wenig gelangweilt blickte er auf seine Armbanduhr und verschwand augenblicklich. Lukas atmete. Flach und unregelmäßig, aber er atmete. Noch. Die Schulklingel läutete, und Lukas verfluchte die Zeit, die Lehrer, Maximilian Schmidt-Schöning, die Klausur, doch vor allem sich selbst und seine Unfähigkeit, seine Dummheit, seine Prüfungsangst. Dann gab er ab. Der Lehrer musterte argwöhnig seine Klausur, dann ihn selbst. Lukas grinste, kratzte sich verlegen am Kopf und zuckte die Schultern. Dann verschwand er mit einem breiten Grinsen auf den Lippen. Tristan fing ihn an der Tür ab, legte einen Arm um seine Schulter, flachste, Lukas feigste, grinste zurück. »Wie war's?« »Ist doch egal.« Lukas Hilsch grinste. »Entschuldigung für die Verspätung«, keuchte Lukas Hilsch. »Setzen Sie sich, Herr Hilsch«, entgegnete Herr Knefelkamp knapp und kritzelte mit roter Tinte in seiner Liste. »Wir haben anschließend noch etwas zu besprechen.« Lukas Hilsch nickte bloß und setzte sich, warf seinen Freunden ein argloses Grinsen zu. Seine Arme auf das Waschbecken gestützt, starrte er in den Spiegel. Seine Augen brannten. Er hatte zu wenig geschlafen, zu lange schon. Und er hatte Augenringe. »Wow«, dachte er trocken, »ein bisschen wie ein Zombie.« Dann schüttelte er seinen Kopf, senkte seinen Blick, wandte sich ab und schloss die Toilettenkabine hinter sich ab. Er wusste nicht, was er tun sollte. Lehnte sich an die gekachelte Schultoilettenwand, sank langsam hinab bis in die Hocke, verkreuzte seine Arme und legte seine Stirn drauf. »Hey Köter, hast du dein Bein beim Heben in die Toilette gesteckt und steckst nun fest, oder?« Maximilian Schmidt-Schöning verstummte, als er ein leises, unterdrücktes, kaum wahrnehmbares Aufschluchzen vernahm. Die Kabinentür wurde abrupt aufgerissen. Hilsch stürmte heraus, spritzte sich Wasser ins Gesicht, wischte es mit seinen Ärmeln trocken, blickte Maximilian Schmidt-Schöning stur nicht an, ignorierte ihn mit einer subtilen Spur trotzigen Stolzes. Weinte. Lukas Hilsch weinte stumm. »Geh nach Hause«, sagte Maximilian Schmidt-Schöning abweisend und betont distanziert. Vielleicht war es Überforderung, nicht, dass er es jemals zugegeben hätte. Ein Schmidt-Schöning war niemals überfordert. »Du siehst erbärmlich aus, noch erbärmlicher als sonst«, fügte er hinzu und schloss die Tür hinter sich. Lukas gluckste hohl auf. »Nach Hause.« »Er ging nirgendwo hin. Irgendwo.« »Ausgerechnet Schmidt-Schöning.« »Hey, Lukas, geht's dir besser?« Tristan blickte ihn an. »Wie besser?« Lukas erwiderte fragend, hatte die Stirn schwach gerunzelt. »Na, Schmidt-Schöning hat dich ja gestern entschuldigt, weil's dir nicht so gut ging. Warum hast du nichts gesagt?« Lukas schwieg. »Der hat mich entschuldigt?« Tristan musterte ihn skeptisch. »Er hat gesagt, er soll das von dir ausrichten.« Und fügte überspitzt korrekt hinzu, in einem Versuch, Schmidt-Schönings Tonfall zu imitieren. Du weißt doch, einen Schmidt-Schöning zweifelt man nicht an. Lukas nickte nur vage, Gedanken verloren. Tristan runzelte die Stirn. Und? Und was? Tristan seufzte. Ja, wie es dir nun geht? Ach so, du kennst mich doch, meinte Lukas vage. Ein Hirsch haut so schnell nix um. Und grinste. Hey! Schmidt-Schöning! Maximilian Schmidt-Schöning blickte knapp von seinem Bildschirm des Laptops auf. Lukas Hilf stand plötzlich vor seiner Schulbank und blickte ihn geradewegs an. Einfach so. Was ist, Köter? Entgegnete er abweisend, herablassend, mit einer eleganten Spur Spott. Er stockte, verstummte, suchte offensichtlich nach Worten. Vergeblich. Ach, vergiss es. Was sollte er ihm auch schon sagen? Hilch wandte sich abrupt ab und ging, und er hielt ihn nicht zurück, blickte ihm schweigend nach. Dann tippte er stur weiter, unwissend, was er da eigentlich tippte. Lukas Hilch lachte. Seine Freunde standen um ihn herum und lachten mit. Tristan klopfte ihm auf die Schulter. Lukas Hilch grinste. Seine Freunde standen um ihn herum und grinsten mit. Thea schüttelte arglos ihren Kopf, verdrehte die Augen, doch lächelte. Lukas Hilsch lachte, und die Sonne schien. Es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Lukas Hilsch starrte seinen Arm an, taub und irgendwie auch blind. Es faszinierte ihn auf eine ganz bizarre, kranke Art und Weise, und es ekelte ihn an. Hier hatte er es noch nie getan, nie, doch es hatte nicht aufgehört. Er hatte nicht anders gekonnt. Und alle anderen waren draußen. Es war herrliches Wetter. Beinahe Sommerferienwetter. Nur die Ferien fehlten. Er sah es, er ahnte es, durch das kleine, schmutzige Schultoilettenfenster. Es war nicht viel Blut, doch es floss in feinen, korrekten Linien sein Handgelenk entlang. Er beobachtete es und wusste, es war nicht okay. Doch sein ganzes, beschissenes Leben war nicht okay. Und also, was machte es schon letztlich? Hilsch! Lukas fuhr zusammen, starrte in funkelnde, eisblaue Augen, die ihn ungläubig und unglaublich dunkel fixierten. Er konnte nichts sagen. Er konnte diesen Blick nicht ertragen. Und schließlich überwog Letzteres, und seine Sprachlosigkeit kippte, und er schrie: Was willst du hier? Hör auf, mich so anzugucken! Du weißt nichts! Gar nichts! Dieses Gefühl habe ich auch gerade, erwiderte Maximilian Schmidt-Schöning nüchtern. Lass mich einfach in Ruhe, verschwinde, mir geht's gut. Natürlich, entgegnete Maximilian Schmidt-Schöning trocken, und es war unklar, auf welchen Teil er sich bezog. Doch er ging nicht. Lukas Atem ging keuchend. Lass mich doch allein, flüsterte er plötzlich kraftlos. Sein Kopf sank auf seine Brust. Bitte. Du bist noch erbärmlicher, als ich je gedacht habe, meinte Maximilian Schmidt-Schöning angewidert. Du, Lukas Hill stammelte, riss dann seinen Kopf hoch und fuchsierte ihn mit zorndurchwachsendem Blick. Du hast doch keine Ahnung, du arrogantes Dreckschwein. Mir kann es schließlich auch egal sein, entgegnete er kalt. Lukas starrte ihn an. Immerhin sollte nicht ich hier stehen, sondern deine tollen Freunde. Hau ab, hau einfach ab. Ich denke, die haben keine Ahnung, was mit dir los ist und albern draußen mit den anderen Idioten herum. Was hast du ihnen denn gesagt? Magenkrämpfe? Kopfschmerzen? das Wetter, das dich fertig macht? Dass du dir gerade etwas Wasser ins Gesicht spritzt? Oder hast du ihnen wenigstens gesagt, dass du erbärmlich bist und dich hier verkriechst? Du sollst verschwinden. Sofort. Maximilian Schmidt-Schöning schwieg einen Moment. Dann ließ er sich neben ihn in die Hocke hinabsinken, blickte ihn ruhig an. Lukas erstarrte, musterte seinen unerwarteten Gegenüber überfordert und panisch, ratlos und lauschte mit angehaltenem Atem. Ein Hündchen gibt seinem Herrchen keine Befehle. Und Lukas Hirsch begann zu zittern, zu schluchzen, zu weinen. Bitte, presste er nur hervor, bitte hau ab. Du, Lukas, wisperte Tristan mitten im Matheunterricht. Lukas horchte auf. Was? Flüsterte er zurück. Ich glaub, also, es hört sich jetzt bestimmt komisch an, aber Schmidt-Schöning guckt die ganze Zeit zu dir. Ach, Quatsch, entgegnete Lukas resolut und starrte weiter an die Tafel, schrieb Zahlen und Buchstaben ab, begann gerade seine vierte DIN A4-Seite, er verstand nichts. Es hätte ebenso gut koreanisch sein können. Doch er schrieb und ließ sich nicht davon abbringen. Nicht von Tristan und auch nicht von einem Maximilian Schmidt-Schöning. Nicht einmal von seinen eigenen Gedanken, die ihn zu ertränken versuchten. Er atmete. »Was machst du hier?« fragte er zornig. Immer musste er ihn erwischen. Vielleicht verfolgt er ihn, um ihm diese Momente besonders qualvoll vor Augen zu führen. Sicherlich. Ganz bestimmt. Er traute ihm alles zu, diesem blöden Arsch. Ausgerechnet Schmidt-Schöning. Lukas wischte sich mit seinen Ärmeln übers Gesicht, starrte über die Dächer von Neustadt. Maximilian Schmidt-Schöning schwieg, stand einfach da. »Sag doch was, sag was, du Blöder, du!« »Wie geht es dir?« fragte Schmidt-Schöning trocken. Lukas verstummte, starrte ihn an, lachte plötzlich hohl auf. Tränen liefen über seine Wangen, die er hartnäckig abwischte. »Super!« Schmidt-Schöning ließ seinen Blick über ihn schweifen, über seinen Kopf hinweg. Das Abendsonnenlicht ließ ein warmes Orange-Rot über die grauen Dächer Neustadts fließen, gab dem sonst trostlosen Bild einer einfachen Industriestadt einen Hauch naiven, zauberhaften Glanz. »Hast du nicht bald ein ganzes Unternehmen zu leiten?« fragte Lukas Spitz. Schmidt-Schöning nickte bloß. »Was machst du dann hier, verdammt? Hast du nicht genug zu tun?« »Verdammt nochmal, Schmidt-Schöning, hau auf damit! Hau einfach ab! Jetzt! Lass mich in Ruhe! Lass mich doch bitte in Ruhe!« Schmidt-Schöning nickte langsam. »Das dann einem undeutlichen Kopfschütteln mich«, Lukas schnaubte, was sich mit einem unterdrückten Schluchzen vermischte. »Ich hasse dich, Maximilian Schmidt-Schöning«, flüsterte Lukas hartnäckig. »Ich hasse dich!« Maximilian schwieg, blickte über die Schornsteine der Stadt, blickte über die Dächer, über Lukas hinweg, während er ihn langsam, aber bestimmt zu sich zog. »Ich weiß, Lukas. Ich weiß.« Lukas sagte nichts. Er starrte einfach durch ihn hindurch und trotzdem wusste er, er würde es bald aussprechen. Deshalb brach er das Schweigen nicht selbst. »Sie ist tot«, sagte Lukas also irgendwann. »Sie ist einfach gestorben. Irgendwann vor 3 Monaten.« Maximilian saß in seinem pragmatisch eingerichteten Büro. Natürlich hatte er ein eigenes Büro im Unternehmen seines Vaters. An seinem teuren Bürotisch. Vor ihm sierten 3, 4 Bildschirme in unterschiedlichen Größen und Höhen. Lukas saß ihm schräg gegenüber auf einer sehr exklusiven, sehr teuren ledernen Couchgarnitur, saß da wie ein geprügelter Hund. »Sie ist wahr, eine dumme, idiotische alte Schlampe.« Maximilian musterte ihn schweigend. Lukas blickte ihn nicht an, starrte auf seine ausgelatschten Turnschuhe, auf seine Hände, die er zu Fäusten geballt hatte. Aber er blickte auf an die weiße Decke, aber sie war meine Mutter, eine schlechte, egoistische, unerwünschte. Aber sie war es, und es war ihr egal. Ihr war es immer egal. Ich war ihr egal. Was ist mit deiner Schwester? Lukas verharrte, schwieg. Ich weiß es nicht. Wann hast du dich das letzte Mal angesehen? Du siehst wirklich erbärmlich aus. Lukas starrte ihn an. Ungläubig, dann zornig. Ich brauch dein Mitleid nicht, schleuderte er ihm entgegen. Und das brauch ich erst recht nicht. So tief kann ich gar nicht sinken. Damit brauste er auf und warf die Tür hinter sich mit einem lauten Knall zu. Maximilian saß da, noch immer das Geld in der Hand, fuhr sich mit der anderen durch sein brünettes Haar, schüttelte seinen Kopf und verfluchte sich selbst. Hey Lukas, Tristan lief rasch hinter ihm her. Was ist denn los? Hey Lukas! Ich kann jetzt nicht, Triss, sorry. Damit ließ er seinen besten Freund stehen. Lukas? Er schritt an ihm vorbei. Lukas, ich. Er hörte ihn, doch er wollte es nicht hören. Maximilian packte ihn unwirsch an der Schulter, riss ihn herum. Hilsch, hör mir zu! Lukas blickte auf, sah in dessen Augen und Maximilian ließ ihn los. Lukas starrte aus dem Fenster. Die Sonne schien. Müde wandte er sich ab. Tagelang. Wo ist Lukas? Fragte Thea. Ach, den hat's erwischt. Sommergrippe, hat er mir vorgestern gesagt. Thea blickte Tristan skeptisch an. Wirklich, er hat sich echt nicht gut angehört. Maximilian schritt zügig weiter. Es klingelte. Schon wieder. Lukas ignorierte es. Immer wieder. Es hämmerte an seine Tür. Er ignorierte es. Hilsch! Lukas horchte auf. Hilsch, mach sofort auf! Er rappelte sich auf, saß auf der Bettkante, horchte. Doch er konnte es nicht. Er konnte nicht. Er klopfte nicht einmal mehr. Aber Lukas wusste, er war da. Zwischen ihnen nur diese dumme Tür. Sie ist tot, sagte er mit seiner seidigen Stimme. Ihr ist es egal. Das war's doch schon immer, hast du selbst gesagt. Sie darf dir auch gleichgültig sein. Allerspätestens jetzt. Lukas hörte ihn, jedes seiner Worte, schloss die Augen, atmete, und er sah seine blauen Augen vor sich. Seinen klaren Blick, dem nichts verborgen blieb. Dann stand er plötzlich nicht mehr vor seiner Tür. Es klopfte. Zaghaft. Lukas stöhnte leise. Er hatte es die ganze letzte Woche ignoriert. Jeden. Irgendwann hat es aufgehört. Luki? Er horchte auf, er starrte. Das konnte nicht sein. Fuhr hoch, schwankte, wankte zur Tür, hielt inne. Luki, bist du da? Ich bin es. Er riss die Tür auf. Da stand sie. Vor ihm und fing an zu weinen. Ich hab dich so vermisst. Julia, wie, was? Sie fiel ihm in die Arme und er konnte nichts tun, nichts sagen, nicht einmal mehr atmen. Sein Atem stockte und sie war bei ihm, und ihm liefen heiße Tränen über die Wangen. Er vergrub sein Gesicht in ihrem Haar. Ich sollte unbedingt herkommen und so. Ich sagte, dass ich sehr gerne, wirklich, wirklich gerne kommen würde, aber dass das eben aus... Sie stockte. Aus finanziellen Gründen momentan nicht ginge und dass es von Neuseeland eben nicht so schnell ginge. 2 Tage später hatte ich plötzlich Geld in einem Umschlag im Briefkasten und... Lukas runzelte die Stirn, blickte sie eindringlich an. Wer? Wem hast du das gesagt? Doch er wusste es natürlich schon. Es war ein Anrufer. Jemand hat mich angerufen, er hat mir nicht gesagt, wie er hieß, aber ich glaube, es war ein Mann, ein junger Mann. Und er verfluchte ihn dafür und sich, und er war dankbar, aber das wollte er nicht sein. Schmidt-Schöning, hey, was soll das? Warum machst du das? Was denkst du dir dabei? Maximilian! Maximilian Schmidt-Schöning wandte sich spöttisch lächelnd herum. Das nennt man Gehen, Hilsch. Und ich mache das, um mich von Punkt A nach Punkt B vorzubewegen. Oder, damit selbst du es begreifst, um deine Gegenwart nicht länger tragen zu müssen und damit verbunden noch viel schlimmer, dein haltloses Geschwätz. Du bist so ein idiotischer Bastard. Ich brauch dein Mitleid nicht, Geldsack. Damit wandte sich Lukas resolut um und schritt davon. Maximilian blickte ihm einen vagen Augenblick nach, ehe er selbst energisch weiterschritt. »Dann sind wir ihn endlich los«, frotzelte Tristan halblaut. Lukas gesellte sich zu der eingesessenen Runde dazu. »Wen?«, fragte er desinteressiert nach. »Ach, Lukas, du lebst auch in deiner eigenen Welt«, kommentierte Thea ein wenig herablassend. »Das Unternehmen Schmidt-Schöning expandiert nach Amerika«, erklärte Julian freundlich. »Amerika?« Lukas erstarrte. »Ja, und natürlich geht der Kapitän mit seinem Schiff, und da geht die ganze Familie. Maximilian Schmidt-Schöning auch, muss er ja, oder?« »Also will eben wie immer selbst dabei sein und mit aufbauender Streber«, sagen jedenfalls, wer hat das nochmal gesagt? Er zuckte die Schultern und wischte das Unwissen mit einer Handbewegung beiseite. »Das müsste ich ja überglücklich machen, Lukas«, kommentierte Tristan feixend. »Ja klar, ich muss mal kurz.« Die anderen sahen ihm kaum nach. Ausgerechnet Maximilian Schmidt-Schöning. Julia war in der Stadt, befreunden. Er selbst blickte stur aus dem Fenster seiner erbärmlichen Wohnung und sah nichts. Er spürte nichts. Fühlte sich vielleicht wie eine hölzerne Marionette. Oder wie nichts. Er konnte sich nicht entscheiden. Er fühlte Leere. Konnte man Leere fühlen? Er wusste, es konnte nicht gut ausgehen. In seinem Kopf herrschte Leere. Seine Finger umklammerten sein Handgelenk, drückten es und zitterten. Die Zeiger der Uhr bewegten sich haltlos immer weiter. Das Pochen in seinem Kopf hämmerte, übertönte seine Gedanken. Vielleicht hatte er auch einfach keine mehr. Ausgehöhlt, leer, nichts mehr da, allein. Es regnete. Ein plötzliches Klopfen an der Tür schreckte ihn aus seinen stumpfsinnigen Gedanken. »Lukas, ich bin's. Wir müssen reden.« Tristan klang ungewöhnlich ernst. Misstrauisch verzog Lukas das Gesicht, schlenderte gemächlich zur Tür und öffnete sie. »Was gibt's?« »Genau das weiß ich ja nicht«, erwiderte Tristan empört. Es drückte sich an ihm vorbei in die Wohnung und musterte ihn scharf. »Und es ist unglaublich, dass Schmidt-Schöning anscheinend mehr weiß als sein bester Freund.« Lukas erstarrte. »Was hat dieser Bastard dir erzählt?«, sich der finster. »Nichts«, antwortete Tristan unzufrieden. Er meinte lediglich, dass der inkompetente Idiot offenbar mit einfältigen Blindschleichen befreundet sei. »Also«, seine Stimme verlor sich, ehe er ihm direkt in die Augen blickte. »Lukas, du weißt doch, dass wir für dich da sind. Wenn irgendwas ist, dann...« Lukas seufzte, legte seinen Kopf in den Nacken, stierte an die Decke. Zögernd warf er ihm einen Blick zu. Tristan schaute ihn wortlos an, wandte dann den Blick ab. »Ich bleib einfach hier bei dir, Lukas. Ich lass dich nicht allein, wenn du nicht wirklich willst.« Lukas' Körper versteifte sich. Unwillkürlich stieg etwas brennend in seine Augen. Er wischte sich fahrig über das Gesicht. Etliche Augenblicke saßen sie einfach schweigend auf seinem abgenutzten Sofa. Dann, irgendwann, begann er leise, stockend zu erzählen. Vielleicht war er doch nicht so allein, wie er sich fühlte. Vielleicht. Und das nur wegen Schmidt-Schöning. Ausgerechnet Maximilian Schmidt-Schöning. Ich starrte meine Arme an. Es widerte mich an. Blut hatte lange nicht mehr gerinnen müssen. Neues war seit Wochen nicht mehr geflossen. Übrig geblieben waren feine Narben, die kaum sichtbar waren, aber eben doch da. Es bannte meinen Blick. Ich konnte mich nicht losreißen. Und dann waren da Schmidt-Schönings Worte, Schmidt-Schönings Blick, Schmidt-Schönings Gegenwart, Schmidt-Schöning, der bald weg wäre. Endlich! Schmidt-Schöning, den ich hasste. Schmidt-Schöning, der mich hasste. Schmidt-Schöning, der mich nicht allein gelassen hatte, der jetzt doch ging. Maximilian Schmidt-Schöning, der mich nicht allein zurückließ, irgendwie. Dieser arrogante Eisschrank. Ausgerechnet Maximilian. Es regnete. Ich schnappte mir einen einfachen Pullover, den ich mir noch über mein Shirt zog. Ich hatte mich nicht entschieden. Nicht bewusst. Ich hatte mich nicht gefragt, wohin ich gehen sollte. Ich war einfach gegangen. An meinen Armen zogen sich die dünnen Kratzer dort in feinen Linien über meine Haut. Ich zog die Ärmel drüber und rannte los. Es regnete. Die Regentropfen bahnten sich bereits ihren Weg unter meinem Pullover hindurch, tropften allmählich, doch unnachlässig meinen Nacken entlang. Mein Haar hing mir wirr und klitschnass ins Gesicht. Ich klingelte. Die eindrucksvolle Einfahrt war leer, das Tor selbstverständlich verschlossen. Ich selbst davor, ich, der nicht hierher gehörte. Hier, vor dieses detailliert verzierte Tor, die Auffahrt zu dieser eindrucksvollen Villa, in dein vorbildliches Leben. Es würde nichts ändern. Das tat es doch nie wirklich. Nicht bei uns. Das passte nicht zu dir und mir. Wir gerieten immer aneinander, explodierten und gingen dann auseinander. Das war gut so, so gehörte sich das irgendwie. Und so war es auch jetzt. Wir würden auseinandergehen. Ich klopfte, hämmerte, ließ den Klingelklopf einfach nicht mehr los. Ich werde sie verklagen, wie können sie es wa-. Die Stimme überschlug sich ab und zu über die Sprechanlage. Maximilian, flüsterte ich zwischen dein erzürntes Gepolder über so viel idiotische Unverschämtheit jetzt noch zu stören. Du verstummtest. Lukas, es war eine reine Feststellung. Hast du Glück, dass meine Familie schon in den USA ist? Hast du jetzt zu allem auch noch dein Zeitgefühl verloren? Deine spöttische Bemerkung war schwach. Das wussten wir beide. Nein, erwiderte ich nur und schwieg. Hilsch. Du gehst morgen? Morgen früh, ja. So viel zum Ferienbeginn. Ich schwieg wieder, lehnte mich mit meinem Rücken an die Mauer, an die die Sprechanlage montiert war, sank langsam hinab in die Hocke. Die Sprechanlage rauschte leise, legte meine verschränkte Arme auf meine Knie, bettete meinen Kopf darauf und fragte mich, warum ich überhaupt gekommen war. Nur weggehen konnte ich nicht. Lukas. Ich riss meinen Kopf herum. Du standest da ganz plötzlich, hinter dem Einfahrtstor, dem verzierten, edlen Gitter, das sich allmählich öffnete. Ich suchte Worte, vergeblich, atmete. Was sollte ich dir auch schon sagen? Ich wusste nicht, was ich wollte. Blickte dir in deine Augen und fragte mich, warum ich überhaupt hergekommen war. Ich wusste, du würdest trotzdem einfach gehen. Es war mir egal. Wegen dir habe ich mit meinen Freunden geredet, du Arsch. Ich blickte dich nur an, die Regentropfen tropften dir ins Gesicht. Ich schüttelte langsam den Kopf, stützte mich an der Mauer ab. Mein Haar fiel mir ins Gesicht, verdeckte es. Das tut mir sehr leid, ich weiß ja, wie nervig dein Kindergarten ist, erwidertest du ironisch. Ich blickte dich finster an. Es regnete. Die Regentropfen bahnten sich ihren Weg unter meinem Pullover hindurch, tropften allmählich doch unnachlässig meinen Nacken entlang, mein Haar hing mir wirr und klitschnass ins Gesicht. Ich wollte dir noch etwas sagen, aber ich wusste nicht was oder wie. Ich blickte dich nur an, die Regentropfen tropften dir ins Gesicht. Ich schüttelte langsam den Kopf, stützte mich an der Mauer ab, mein Haar fiel mir ins Gesicht, verdeckte es. Ich wollte dir noch etwas sagen, aber ich wusste nicht, was oder wie, ich war noch nie gut mit Worten gewesen. Langsam näherte ich mich dir, die Hände in den Hosentaschen vergraben, fuhr deine feinen Gesichtskonturen mit Blicken entlang. Ein trotziges Gefühl hatte sich in meine Brust geschlichen. Du bist so ein arroganter Bastard, Schmidt-Schöning. Mischst dich in alles ein und dann gehst du. Einfach so, zischte ich schwach. Dann stierte ich dir mit einem Male stur in die azurblauen Augen. Sag bloß, das Hündchen wird sein Herrchen vermissen, konntestest du leise. Sanfter Spott lag in deinem Blick, der ruhig auf mir lag. So ein Schwachsinn. Echauffierte ich mich. Ich bin dankbar, dass du bald weg bist. Dann kannst du dich endlich nicht mehr in meinen Kram einmischen und du nervst mich nicht mehr mit diesen blöden Hundeanspielungen. Vielleicht sende ich dir einen Hundekeks von Übersee, erwidertest du trocken. Wenn du das machen willst, will ich dich bis dahin verfolgen und dir sowas von dein dummes Grinsen aus dem Gesicht wischen, drohte ich grimmig, doch ich blieb regungslos. Dann würde ich dich verklagen und du hättest lebenslang keine Mittel mehr, um zurück nach Hause zu reisen. Alter, dann würdest du mir lebenslang auf den Sack gehen. Und du mir, Güter. Wir sahen uns wortlos an. Dann solltest du mir wohl keinen Hundekick senden. Oder du mich dazu bringen, dich zu verklagen, Flohschleuder. Vielleicht lasse ich's drauf ankommen. Du bist ein ignoranter Idiot, Hilsch. Und du ein arroganter Bastard, Schmidt Schöning. Ich wandte mich schnaubend um. Lukas. Ich hielt unwillkürlich inne, drehte mich aber nicht um, hatte den Atem angehalten. Schon klar, erwiderte ich betont locker und leicht, atmete aus. Vielleicht stelltest du dir vor, wie ich grinste und ging dann einfach los. Warum standen wir auch so sinnlos in deiner Einfahrt, durchnässt bis auf die Knochen? Der frische Wind ließ ein Frösteln auf meine Haut zurück. Der Regen nieselte noch immer vor sich hin. Es war spät. Dummer Köter, glaubte ich noch gedämpft zu hören. Es war schon immer so. Wir gerieten aneinander und gingen auseinander. Ausgerechnet wir. Ein gebildeter Geldsack, murmelte ich und kickte einen Kieselstein von mich her, ohne zurückzusehen. Was hättest du auch schon sagen sollen? Was hätte ich dir sagen sollen? Ausgerechnet ich. Ausgerechnet dir. Danke.